Also ich kann auch schon mal nur sagen, ich habe den Zettel wirklich bis zum Anschlag voll. Wir haben heute eine pickepackevolle Sendung.
Oh, schöne Anspielung an die und unsere Kollegen, kann man fast schon sagen, die Rocket Beans, nein. Also,
Was, wo
was.
war dann die Anspielung?
Naja, pickepackevolle Sendung ist für alle, die das anscheinend du auch nicht wissen, ist der Spruch, den Andreas Lingsch, heißt der gute Mann, immer sagt zu Beginn einer
Okay.
jeden NDA-Folge. Da haben sie ja diese Akten wie
Okay.
von einem Privatdetektiv und Andreas Lingsch sagt immer, wir haben eine pickepackevolle Sendung vorbereitet.
Ist aber die Frage, ob der nicht vielleicht auch nur das zitiert, was ich jetzt zitiert habe. Ich habe nämlich Arndt Zeigler zitiert, der in seiner wunderbaren
Auch ein
Sendung Die
Klassiker.
wunderbare Welt des Fußballs in jeder Folge sagt, sie haben eine pickepackevolle Sendung. Aber
Und
wir
da haben
wollen
wir wieder
nicht.
wunderbar gezeigt, wie Hermeneutik funktioniert, ne? Also es ist ein Zirkel, also wir kommen da nicht raus.
Wir wollen aber nicht nur damit kokettieren, dass wir es haben, sondern auch die Fakten für sich sprechen lassen. Was haben wir denn heute alles vorbereitet, Benny? Hau doch mal so ein paar Stichworte raus.
Paar Stichworte wären einerseits, ich möchte nochmal auf den Fußball kurz zu sprechen kommen, nur global oder kursorisch nicht jetzt groß drauf zu sprechen. Dann haben wir was Wichtiges mit YouTube und Film am Hut dieses Mal. Da
Oh
bin
ja,
ich
das wird spannend.
sehr gespannt drauf, was die gegenseitigen Meinungen dazu sind. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil ich da echt viel dazu sagen kann, aber ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Und dann habe ich noch ein bisschen was in, ich sag mal, der Medienkompetenz-Schiene vorbereitet. Oder es ist vorbereitet, aber auf jeden Fall ist es da was, was sich mir gezeigt hat im Internet, worüber ich unbedingt sprechen will mit dir, wie du das einordnest und so. Und ich glaube, das sind schon die drei Themenfelden, ohne zu viel vorwegzunehmen.
Und natürlich, weil wir es auch in der letzten Episode schon so angeteased haben, werden wir auch, schätze ich mal, also ich habe es zumindest vorbereitet, einen kleinen Rückblick auf das Filmhalbjahr werfen.
Richtig. Ach du
Genau.
Heiland, das ist ja auch noch
Was?
dabei. Da haben wir
Ha!
ja, da haben wir, das habe ich ja jetzt völlig außer Acht gelassen. Um Gottes Willen. Ja, dann ist auf
Ja,
jeden Fall.
dann schieben wir das ganz nach hinten raus. Ich habe
Genau.
nämlich noch ein paar Follow-ups vorbereitet von der letzten Folge. Erstens muss ich Abbitte leisten, nämlich, das habe ich ja auch schon nicht angedeutet, aber erstens, es gab erstmal kein negatives Feedback auf die erste Folge, aber es gab auch kein positives Feedback, muss ich sagen. Also es gab quasi gar kein Feedback, zumindest nicht viel. Ich hatte ja mal auf YouTube noch ein Snippet hochgeladen und viele Leute haben nachgefragt, ja, wird es auch auf YouTube hochgeladen? Nee, weil sonst wäre es ja auf YouTube hochgeladen worden.
Klar, genau,
Also auch
ja.
in Zukunft rücksichtslos gewitzt in all seinen Ausführungen nicht auf YouTube, weil es eben ein Podcast ist
Genau.
und es einfach nur unnötig Upload-Zeit ist. Jedoch deutet sich ein Wechsel an, was bedeutet, dass ich herausgefunden habe, dass SoundCloud als Host ja gar nicht so kostenlos ist, wie ich gedacht habe, dass es ist.
Leider,
Ich muss da
leider.
jetzt nicht grundsätzlich in die Details gehen, jedoch müssen wir jetzt quasi umsteigen, was uns allerdings ermöglicht, und das ist jetzt die tolle Botschaft, dass wir sehr wahrscheinlich, ich habe schon alles so grob mal geklärt und abgeklärt, wahrscheinlich ab Mitte nächster Woche auch auf Spotify zu finden sind, wenn das mal
Juhu,
keine Ankündigung ist.
das ist eine
Und
geile
noch
Sache.
dazu haben wir wahrscheinlich ab jetzt, wenn die Folge schon rauskommt oder vielleicht einen Tag später oder so, dazu auch gerne auf Twitter vorbeigucken, einen eigenen kleinen Blog, auf dem dann auch immer die Podcast-Folgen gepostet werden, der eine Kommentarfunktion hat, wo man dann auch quasi gesammelt Kommentare, wenn denn mal welche kommen, ja, sammeln können, um darauf einzugehen. So.
Schöne Sache. Schöne runde Sache.
Dann habe ich noch ganz kurz anzubringen, dass ich bei einem anderen Podcast zu Gast war. Auch ein Follow-up der letzten Folge, denn ich war bei Unlimited Ammo zu Gast. Das ist so eine YouTuber-Vereinigung aus ganz vielen Leuten, die eigentlich primär mit Spiel zu tun, also mit Gaming zu
Gaming,
tun haben,
ja.
nicht mit Brettspielen.
Leider. Das ist auch eine schöne Sache.
Richtig. Die mich eingeladen haben, bei einem Herr der Ringe-Podcast
Und wie war das
mitzumachen.
so?
Und der. Oh, das war das, Benny. Das solltest du dir jetzt auf Unlimited Ammo anhören, denn der Podcast dürfte eigentlich zeitgleich mit diesem hier irgendwann im Laufe des, ich sag mal, des Donnerstags, wenn meine Informationen mich da nicht komplett enttäuschen, online
Na
gehen.
perfekt.
Das dann auch nur noch der Verweis und ich habe an der Stelle eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Benny, check doch mal das erste Thema ab.
Jo, ich wollte direkt anfangen wieder mit einem Thema, was auch mit der letzten Folge zu tun hat, nämlich mit Fußball und kein Fußball. Wir haben ja, wie gesagt, über die WM gesprochen, über die Moderatoren, über die Übertragung und die ganzen Sachen und in der zweiten Hälfte der Folge ja auch über Feminismus. Und dann ist es mir doch wie Schuppen aus den Haaren, ist es mir doch gekommen, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben, dass die Frau Claudia Neumann, das ist eine die ZDF-Fußballkommentatorin, dass die natürlich aufs Derbste beleidigt wurde für ihre dafür, dass sie einfach während eines Fußballspiels das Spiel kommentiert. Und das muss man tatsächlich genauso nüchtern sagen. Und ich finde es ganz, einfach, das ist der Nachtrag, dass man das jetzt hier noch wenigstens erwähnen sollte, dass das natürlich zu diesem Thema perfekt passt, quasi zum übergeordneten Thema der letzten Folge. Mehr oder weniger. Und deswegen finde ich, dass das noch erwähnt werden soll, dass, wie gesagt, dass da nur weil plötzlich jetzt eine Frau in die Männerdomäne Fußball hier hineinkommt und jetzt hier tatsächlich auch kompetent Fußballspiele kommentieren kann, wirkt das schon zu einem riesengroßen Aufschrei und führt dazu, dass wirklich hässlichste Kommentare, ich habe davon selbst nichts gelesen, aber meine werte Freundin hat mir da ein paar Sachen von genannt, weil ich lese tatsächlich relativ selten Kommentarspalten von solchen Dingen.
Ich habe gerade gedacht, du sagst, meine werte Freundin hat ein paar Kommentare
verfasst. Einige abgelassen, aber richtig cool. Nee, Quatsch. ich habe dann auch ein Interview gelesen. Es gibt auch eins in der Morgenpost, seriös diese Zeitschrift oder in Online-Seite ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber da wurde sie auch interviewt und sie hat gesagt, oder Originalton, Zitat von ihr, ich finde das einfach grauenvoll, diese Art von Kommunikation und falschem Demokratieverständnis, die sich durch die sozialen Medien frisst, ist grauenvoll. Und das hat sie wiederum der Zeit gesagt, das wird hier in diesem Artikel zitiert und ich finde, das passt es eigentlich sehr schön zusammen, wie schrecklich, oder was heißt wie schrecklich, aber wie schlimm so solche Dinge auf Social Media auch aufgefasst werden können und ich fand das irgendwie noch ganz wichtig zu erwähnen, dass diese Frau wirklich wütend beschimpft wurde dafür, dass sie hier einfach nur ihren Job gemacht hat.
Und vor allem passiert das halt auch meistens unter so, also ich habe auch nicht so viel davon jetzt mitbekommen, primär, weil ich auch Facebook vor allem gemieden habe, die ganze WM lang und auch privat eigentlich meide und fast nicht mehr da drauf bin. Selten, aber vor allem ist das relativ weird, unter was für Deckmäntel das alles passiert. Also erstmal kann man natürlich ganz grob festhalten, wenn die Frau halt fachlich Blödsinn redet, steht es jedem zu, das zu korrigieren und zu kritisieren.
Ich glaube, sie hatte auch damals beim Kolumbien-Spiel ein, zwei Fehler gemacht oder so und dann gesagt, der eine wäre der Spieler.
Halt,
aber meine Güte, das macht Bela Redi auch. Ja.
Ja, und genau das ist eben das Ding, dass ich halt glaube, dass da eben wieder diese berühmten Double Standards dabei sind. So. Ja. Claudia Neumann ist ja jetzt eine Frau. Und ich glaube nicht mal, dass viele Leute, die auch konstruktiv meinetwegen kritisieren oder irgendwie nur einen zynischen Kommentar abgeben, der jetzt nicht mal irgendwie beleidigend ist, aber dass einfach so der unterschwellige Anspruch ist, bei der Frau muss ich besonders drauf achten, ob es jetzt alles fachlich ist. Und da wird eben dann noch eine höhere Qualität erwartet, so, weil guck mal, wenn sie, ich würde sagen, die Ansprüche sind höher und deswegen ist auch die Fallhöhe, wenn ein Fehler da ist,
absolut,
noch höher.
Absolut, ja.
Und das macht das alles so unglaublich unangenehm und weird. Ja, und ich persönlich habe jetzt nichts dagegen, aber ich habe auch grundsätzlich nicht immer was gegen andere Kommentatoren. Ich finde, dass die jetzt alle irgendwie, dass da fachlich nicht so viel passiert oft so. Mhm. In den letzten Jahren gab es vielleicht eine ganz positive Entwicklung hin zu so einem realtaktischen Verständnis der Kommentatoren und weg von diesem, ich sag mal, das, was Marcel Reif heißt er so? Ja, Marcel Reif, Ranitzky ist jemand anders.
Marcel Reif, das ist jemand, der eher in meinem Gefild angesiedelt ist. Genau, Literaturkritik hat mit Fußball nicht so viel zu tun.
Genau, wobei Marcel Reif ja eher so ein Stichwortgeber und so ein, so ein Spitzenverteiler irgendwie war, ist jetzt dann doch eher so, ich sag auch mal Tom Bartels, Steffen Simon und so, die haben ja dann doch eher, würde ich zumindest tendenziell sagen, immer noch so Ambitionen so. Mhm. Und generell könnte man da natürlich einen Riesenfass aufmachen, dass wir aber jetzt nicht aufmachen in Sachen Fußballkommentatoren oder sowas.
Ja.
Genau. Und bevor wir da ein Fass aufmachen, schließe ich das Fass und mache noch ein Follow-up, wo wir nämlich gerade beim Fußball sind. Mhm. Denn Katastrophen haben sich ereignet und ich glaube, die Updates schuld ich auch allen Leuten. Und das übrigens, auf SoundCloud haben wir 100 Plays bei der ersten Folge, was ja echt schon mal gut ist.
Das freut
Schade,
mich.
Dass wir jetzt nicht mehr auf SoundCloud sind nach der Folge.
Aber das ist, man muss den Grundstein legen, um ihn dann auch wieder zusammenzureißen, ja? Also
genau.
Mal schauen, wie sich das dann weiterträgt, aber das wird schon.
Richtig. Auf jeden Fall, mein Update ist, ich war zwischenzeitlich bei meinem WM-Tippspiel auf phänomenalen 30 Euro und bin jetzt auf grottenschlechten 13 Euro.
Ich habe schon gedacht, 3 Euro. Naja, immerhin. Es ist immer noch zweistellig.
Es ist echt, also meine Laune ist echt im Arsch. Also warum verliert Spanien so? Ja. Warum gewinnt England im Elfmeterschießen? Das sind einfach Fragen, fundamentale Fragen, die ich mir stelle, die man vielleicht auch mal in der Folge Fußball Sophien abhandeln könnte.
Ja, das stimmt. Diese WM, ich glaube, irgendjemand, ich weiß nicht mehr woher, wo ich es aufgeschnappt habe, aber der Kanon ist ungefähr so, derjenige, der bei dieser WM, beim Tippspiel, den ersten Platz hat, der kann keine Ahnung von Fußball haben. Der kann wirklich keine Ahnung von Fußball haben.
Diese typischen, ich sehe das auch immer schon so, wenn Spiel 2-1 ausgeht und dann irgendwie der am wenigsten Ahnung hat, plötzlich sagt so, auch 2-1 habe ich getippt.
Statistisch so, häufigstes Ergebnis, genau, so, Dankeschön. Genau.
Ja, nur noch das und bei der nächsten Folge können ja dann vermutlich, kann ich dann eventuell schon ein komplettes Fazit ziehen, je nachdem, wie es aussieht. Mhm. Und übrigens, das kann man natürlich auch noch erwähnen. Wir haben natürlich überall angekündigt, die Folgen kommen zweiwöchig. Und wir haben uns jetzt relativ schnell dazu entschieden, es gibt doch viele Sachen, über die wir reden.
Zumindest hat sich viel angebahnt diese Woche, ja, das stimmt schon. Und dann war es irgendwie ganz, wir hatten wirklich so, es hat mir wieder unter den Nägeln gebrannt, dass ich da echt Bock drauf hatte, darüber zu reden. Das, was du vorgeschlagen hast, vor allem, fand ich das mit YouTube, finde ich doch sehr interessant. Deswegen freue ich mich da auch gleich drüber zu sprechen. Und deswegen kann man ruhig auch Regeln brechen, beziehungsweise haben wir ja gesagt, wir sind da offen und wenn dann irgendwie mal nicht so viel gerade ansteht oder wir müssen uns den Mund fusselig über irgendein Thema sprechen, dann wird es halt, wie gesagt, bei den 2 Wochen bleiben, aber ansonsten denke ich mal, können wir das ja, wie gesagt, auch wie wir das jetzt gerade machen, sehr transparent einfach besprechen.
Und für alles andere sind wir einfach auf Twitter verfügbar und da gibt es dann eventuell auch mal Updates, falls wir mal, ich glaube, wir haben die 20 Follower geknackt, das ist wirklich grandios.
Da habe ich schon wieder gepfiffen, ja. Da kann man mal pfeifen.
Dann würde ich sagen, bevor wir uns in noch mehr Trivialitäten verlieren, machen wir einen richtigen Deep Dive in unser erstes Thema, Benni. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt machen wir ein Filmthema, dann dein Thema und dann nochmal ein Filmthema. Dann haben wir so ein schönes.
Okay, das können wir gerne so machen. Aber ich muss kurz noch den politischen Infoauftrag vorschieben. Das habe ich mir ja in der letzten Folge nicht nehmen lassen und auch in dieser Folge nicht. In Mexiko wurde gewählt und der linke Politiker López Obrador wurde dort gewählt. So viel einfach nur dazu. Jetzt können wir gerne zum neuen Thema kommen.
Und wie krass das ist, dass es hier im Moment so einen Rechtsruck gibt und in Mexiko irgendwie, ich glaube, war es sogar die absolute Mehrheit, war es über 50%, dass da irgendwie ein Linkspolitiker gewählt wird, ist so crazy.
Der Wandel. Ja, wie gesagt, das ist nochmal ein Thema für einen ganz anderen Podcast über Mexiko zu sprechen.
Politosophieren wäre das dann.
Ja, das kann man auch einfach Philosophieren nennen, ja. Auf jeden Fall muss dieser Mann halt gucken, ob er dann für den Zaun bezahlen muss, den Trump bauen will oder nicht. Spaß wird das. Also, Marius, führ mich ein, beziehungsweise hau mal raus, was dir so auf der Seele brennt.
Es gab eine Entwicklung auf YouTube. Also, ich bin da ja sowieso gebrandmarkt. Als ich nämlich damals, das ist so die Chronologie der Ereignisse, ich hatte auf meinem YouTube-Kanal, Marius Scholz heißt der übrigens, ein Video gemacht, in dem ich so ein bisschen bedauert habe, dass die deutsche Film-YouTube-Szene halt irgendwie nicht so existent ist und sich das alles irgendwie so ein bisschen nicht so homogen anfühlt und es
ist
halt
noch,
nicht dieses.
Ich weiß auch noch, dass wir uns genau davor ja darüber unterhalten hatten, an einem längeren Abend, genau. Entschuldigung,
wollte ich
nicht unterbrechen.
Richtig. Und dass es halt eben nicht so ist, nimm du meine Follower, ich gebe dir deine Follower, weil ich, ohne das jetzt hochnäsig zu meinen, von mir aus, aber auch von vielen anderen Kanälen, die ich kenne, die wenig Abonnenten haben, denke ich, wenn die nur mal die Reichweite hätten, gäbe es genug Leute, die sich dafür entscheiden würden, den Kanal zu abonnieren. So. Ja. Aber da in der Filmszene wenigen Leuten irgendwie gefühlt die Möglichkeit gegeben wird, so viele Zuschauer zu erreichen, weil es jetzt halt auch nicht so viele gibt. Ja. Und weil die vielen Zuschauer haben, auch wirklich nur so unter sich bleiben, was halt auch total legitim ist und auch gar keine Kritik. Was das aber nach sich zog, war, dass mir der liebe, leider Ex-YouTube-Kollege und an dieser Stelle auch Gruß, ich glaube, du hörst zu, Snork, damals schon einen Instagram-Account verlinkt hat und mir gesagt hat so, ey, ich glaube, da braut sich irgendwas zusammen. Der Instagram-Account hieß Tinseltown. So, und da war nur ein Bild. Da war nur ein Bild, auf dem irgendwie Robert Hofmann war und sich noch einige andere YouTuber sozusagen versammelt haben. Und ich dachte dann so, okay, was passiert da? Ich check's nicht. Und es hat sich dann ewig lang nichts ereignet, weil das Video, das ich damals gemacht habe, ist jetzt eben auch schon wirklich 2-3 Monate her. Und die Tage irgendwann schoss dann ein YouTube-Kanal aus dem Boden namens Tinseltown.
Ja.
Genau. Und da machen einige sehr, sehr große deutsche YouTuber mit, die ich jetzt mal ganz kurz aufzählen will. Und ich, also inhaltlich will ich jetzt noch nur nichts dazu sagen, sondern einfach mal nur die Fakten erwähnen. Und zwar David Hein, Robert Hofmann, Toni Pirosa, Unge, InScope 21, Unsympathisch TV, Regina Hicks, Jay und Aria und Kind of Rosie. Viele der Leute werdet ihr jetzt kennen, einige werdet ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben, was vielleicht damit zusammenhängt, dass die eigentlich jetzt auch nicht so wirklich was mit Filmen zu tun haben. Und dann hat es uns natürlich sehr interessiert, was da jetzt so, was passiert da jetzt? Und es kam jetzt 2 Videos, das Vorstellungsvideo und das erste Video, dass da eine ich würde jetzt sagen, so eine Halb-Eigenproduktion war von Toni Pirosa, der einen Song, also der hat Icy Fire von Ed Sheeran gecovert und den Text aber quasi neu geschrieben und damit die Handlung der Hobbit-Filme so ein bisschen umrissen, so ungefähr war das. Ihr könnt es euch ja gerne anschauen, Tinseltown heißt der Kanal.
Schreibt sich übrigens genauso, wie es sich spricht, also Tinseltown. Ja. Ist übrigens genau, auch für diejenigen, die es nicht wissen, ist ein Spitzname für Hollywood auch, also für daher auch dann der Filmbezug, also quasi, sie hätten sich auch genauso gut Hollywood-Kanal nennen können, aber haben sich dann für Tinseltown entschieden, einfach nur das. Ich finde den Namen nicht so prickelnd, aber okay, ich meine, ist ja deren
Entscheidung. Genau, und wie du es schon gesagt hast, ist es ein Filmkanal und wie du auch gerade ganz speziell gesagt hast, ist es ja auch deren Entscheidung. Bin ich mir jetzt halt nicht so sicher. Ja. Also, wenn man mal so ein bisschen reinguckt, so im Impressum, natürlich wird da keine Privatperson für haften, aber es steht die Flow FWD oder Forward, Flow Forward GmbH, keine Ahnung. Das ist so eine Influencer-Management-Agentur, die halt zum Beispiel Unge, Ape Crime und auch, ich glaube, Robert Hofmann unter Vertrag hat. Und ich gebe jetzt mal noch ein Statement ab und dann übergebe ich mal an dich, indem ich nämlich sage, es wirkt auf mich schon so ein bisschen wie so ein lass einfach mal Leute zusammentrommeln und irgendwas machen Projekt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also du hast mich ja dann gestern oder so oder vorgestern auf diesen Kanal aufmerksam gemacht und da war tatsächlich nur der Trailer zu dem Zeitpunkt online und den habe ich mir dann dementsprechend angeguckt und habe gesehen, David Hein und so und einige der YouTuber, die ich tatsächlich auch nicht kannte, also ich bin auch nicht der bewandertste, also ich gucke zwar schon relativ viel YouTube, aber kenne lange nicht alle, kenne dann natürlich, wie gesagt, David Hein und Robert Hofmann und Simon Unge und so und habe mir dann auch im Zuge dessen das Simon Unge Reaction-Video dazu angeguckt, in dem er ein bisschen mehr so einen Einblick gibt und ich habe mich halt gefragt, so was ist das, weil ich diesen Trailer relativ enigmatisch fand und irgendwie mir das nicht so viel sagen konnte, so was das wird. Ich meine, der Name des Trailers ist einfach schon, so einen Kanal gab's noch nie. Wir sind Tinseltown. Ja. Das ist schon mal eine Ansage, ne? Also da wird schon mal direkt, ich sag mal, mit voller Breitseite gesagt, so, dass wir sind hier was Neues. An und für sich finde ich auch die Idee, Leute zu versammeln zum Thema Film und da was gemeinsam zu machen, ist auf jeden Fall ein löbliches Projekt oder zumindest mal eine interessante Idee. Und was die halt gesagt haben, oder nee, nicht was in dem Trailer gesagt wurde, aber was Simon Unge dann gesagt hat, ist, dass es eben ein Kanal wird, in dem Leute zu Filmthemen im weitesten Sinne, und ich glaube, das ist genau das Problem, was wir beide mit diesem Filmkanal oder mit diesem Kanal haben werden, Filme im weitesten Sinne, das hat das erste Video auch schon gezeigt, dass die Videos damit was zu tun haben werden. Das heißt immer, dass immer mal wieder die einzelnen Acts, das heißt mal ein Video von Simon Unge, das heißt mal ein Video von InScope kommt zu irgendeinem Filmthema, irgendwas, was mit Film zu tun hat. Und sei es jetzt diese eine Beauty-YouTuberin, die dann, keine Ahnung, Schminken wie in Avatar macht oder oder so. Sowas könnte ich mir dabei vorstellen. Das war jetzt ein bisschen polemisch, das meine ich nicht ganz so schlimm. Aber in die Richtung könnte man es sich dann eben vorstellen. Also das ist irgendwie immer eine gewisse Beziehung zum Film, zu diesem Medium, zu verschiedenen Filmen, zu, keine Ahnung, dass irgendwie vielleicht auch Szenen nachgespielt werden oder so, dass es das gibt. Und grundsätzlich möchte ich dann auch wieder auf deinen Videobezug nehmen, Marius. Und zwar hast du damals ja moniert, dass es wenig guten Filmdiskurs gibt. So war ja, glaube ich, der Wortlaut. Und ich muss sagen, den Kanal und das auch mit dem Trailer und wie das Ganze verkauft wird, glaube ich eben, dass das zum Filmdiskurs relativ wenig beitragen wird. Zumindest kann ich es mir nicht so gut vorstellen, was nichts Schlimmes an und für sich ist. Aber es wird halt wahrscheinlich nicht unbedingt, ich hoffe, dass sie mich vom Gegenteil überzeugen, der essayistischste Kanal sein, der in Anführungszeichen objektivste, wissenschaftlichste, was auch immer das bedeuten soll im YouTube-Kontext oder so. Aber es wird jetzt halt hier wenig, glaube ich, um, wie gesagt, Video-Essays gehen, so wie du das ja zum Beispiel machst, wie das, keine Ahnung, Nerdwriter machen und every Frame a Painting und wie die ganzen, da gibt es ja inzwischen noch einige wirklich gute Kanäle, wie die das machen. Sondern ich glaube, es wird eben tatsächlich sowas, ja, wie soll ich sagen, popkulturelles, was mit Filmen eben nur am Rande was zu tun haben muss, wie eben auch das erste Video gezeigt hat. Das war, wie gesagt, oder ist meine erste Einschätzung. Wir werden ja jetzt mal weiter das, glaube ich, auch verfolgen, so über den Podcast. Und ich will dich auch einfach mal fragen, wie fandst du denn das erste Video? Oder vielleicht auch noch, was sagst du zu meiner Einschätzung? Teilst du das? Hast du das auch so erwartet? Wie siehst du das?
Also ich finde es an erster Stelle, das hast du zwar gesagt, aber ich sag's jetzt auch noch mal, es ist natürlich 100% legitim, so einen Kanal zu
machen.
Das ist ja auch nichts Schlimmes. Und es ist jetzt nicht so, dass das würde ich auch überhaupt nicht anprangern oder überhaupt nicht den Eindruck entstehen lassen wollen, dass hier die zwei artifiziellen Filmfans sitzen und sich darüber aufregen, dass andere Leute was zu ihrem Medium machen oder so.
Genau.
Es ist halt nur, also ich fühle mich in erster Linie, muss ich tatsächlich sagen, ein Stück weit bestätigt in meiner Prognose beziehungsweise in meinem Befund, den ich in dem Video angestellt habe, dass Film halt sehr trivialisiert wird. Und das ist letztlich genau das, was da passiert. Das Video ist nicht, warum der Hobbit nicht so gut funktioniert wie Herr der Ringe, sondern der Hobbit in 2 Minuten gesungen.
Ja.
So, und es ist letztlich einfach, wird wahrscheinlich der Kanal, und das meinetwegen soll sie halt machen, ein Vehikel für alle YouTuber, die da drin sind, die sich noch mal gegenseitig irgendwie Abos zuschustern sollen, schätze ich jetzt mal.
Ja.
Die aber auf den Kanälen, auf dem Kanal im Speziellen, nichts anderes machen, als das, was sie sonst auch machen, nur halt mit irgendeinem Filmbezug.
So.
Denn, und das ist halt jetzt genau das Ding, was ich jetzt halt auch mal dann ansprechen wollte. Und ich kenne bis auf Kind of Rosie, und als ich den Kanal dann mal angeguckt habe, wusste ich auch, warum ich sie nicht kenne, weil es halt absolut keine Berührungspunkte mit dem YouTube hat, das ich halt konsumiere, nicht mal ansatzweise, kenne ich alle YouTuber. Mhm. Und zum Beispiel Toni Pirosa oder auch Unge InScope und Unsympathisch TV oder auch Regina Hicks. Ich habe jetzt noch nie, und ich habe von allen schon ein paar Videos gesehen, aber noch nie von denen irgendwie gesehen oder gehört, dass sie sich jetzt explizit mit dem Medium Film auseinandersetzen. So.
Ja.
Und deswegen gehe ich halt wirklich davon aus, dass es so, okay, wir machen jetzt unseren Content, aber mit in dem Gewand eines Filmes.
Ja.
Ob das jetzt so ergiebig ist, keine Ahnung. Was ich, nur noch eine kurze Prognose von mir zu dem Kanal. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass der David Hein und Robert Hofmann Content vielleicht irgendwie ein Talk-Format oder so werden könnte, irgendwie sowas in die Richtung, was sie ja auch schon auf Robert Hofmanns Kanal machen, was übrigens klar, eins der vernünftigsten und besten Formate finde, die es auf Film-Deutschland-YouTube in letzter Zeit so gab, dass halt mal ein Dialog hergestellt wird und dass da oft zwei Leute sitzen, die komplett andere Ansichten auf das Medium auch an sich haben, so super interessant. Aber ich wage zu behaupten, dass das auch, also die Videos von den beiden, die Videos werden, die mit Abstand am wenigsten Klicks erzielen werden.
Wahrscheinlich.
Weil es halt die Zielgruppe, die dieser Kanal normalerweise anspricht, wenn du mal die anderen YouTuber dir anguckst, nicht interessiert.
Nicht wirklich, das glaube ich auch.
Also angenommen, es werden jetzt solche Talk-Videos oder so, überhaupt Film, oder wenn es nur eine Filmkritik wird, wird nicht so viele Leute interessieren, schätze ich mal.
Ja.
Und des Weiteren finde ich halt auch interessant so, du hättest können hingehen und Leute suchen, die auf YouTube wirklich filmverwandte Inhalte produzieren. Und können, also nur das Beispiel, ich weiß, Film ist bei weitem nicht so beliebt in Deutschland wie in Amerika, aber in Amerika gibt es abnorm viele Gruppenprojekte, wo sich ganz viele Leute zusammentun, unter einer Firma oder unter einem geschlossenen Management zusammen Filmcontent produzieren. Es gibt Collider, die das machen, es gibt die Screen Junkies.
Genau, ja.
Und da gibt es auch noch viele kleinere Modelle und sowas gibt es in Deutschland halt überhaupt nicht.
Ja.
Und ich hätte tatsächlich eher mal erwartet, dass es sowas in der Art hier gibt. Das wird es hier auf keinen Fall geben. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Robert Hofmann in seinem, solange dieser Kanal existiert, nicht einmal mit Unge an einem Tisch sitzen wird, um über den neuen Marvels-Film zu diskutieren oder so.
Dann hoffen wir, dass es so kommt. Dann hoffen wir einfach, dass es so kommt. Das wäre ja mal eine Überraschung.
Es wäre eine Überraschung, aber ich glaube, es wird halt auch, ohne jetzt dem guten Simon Unge auf die Füße treten zu wollen, von dem ich ja schon auch, also der erlaubt sich ab und an mal was, aber ich halte den schon für einen klugen Kopf so.
Ja.
Aber ohne dem jetzt auf die Füße treten zu wollen, er hat halt jetzt nicht so viel Ahnung von Film.
Ja,
zumindest gehe ich mal davon aus. So. Und dementsprechend ist das ein Projekt, wo ich sage, okay, lasst uns den Film halt zelebrieren. Es ist nicht meine Art und Weise, wie ich persönlich jetzt den Film zelebrieren würde und wie ich gerne gesehen hätte, dass der Film zelebriert wird.
Ja, genau.
Ich werde es mal verfolgen, aber ich finde es auch ein bisschen, es ist mir ein zu großes Vehikel für die einzelnen Leute, die dabei sind. Das schreit mir halt zu sehr insgesamt irgendwie, guck mal, es sind große Egos und große Persönlichkeiten. Und es geht jetzt weniger um Film spezifisch als vielmehr um die Leute, die jetzt irgendwie was machen.
Ja, ja, genau. Ja, also ich glaube, ich kann dir da, also nicht glaub, sondern ich stimme dir da voll und ganz zu, sehe das genau ähnlich. Ich glaube tatsächlich, also das mit dem Essay kann ja möglicherweise sein, dass David Hein sich da ein bisschen mehr Mühe dann gibt und irgendwie
das könnte sein,
geskriptete ja. Videos eben auch macht und so. Und logischerweise, also Mühe ist jetzt auch das falsche Wort, weil auch Toni Pirosa, so heißt er, ne, hat sich natürlich auch Mühe gegeben und dieses Video gemacht und dazu gesungen. Und man kann ja jetzt einiges sagen, aber er singt wirklich nicht schlecht.
Ja.
Aber wie gesagt, also um auch jetzt spezifisch auf dieses Video zu sprechen zu kommen, der Hobbit in 2 Minuten gesungen, das fand ich halt auch echt so richtig, so tut mir leid, das ist ja mega belanglos gewesen. Also wirklich mega belanglos, weil es hat halt wirklich auch mit der Hobbit in 2 Minuten nicht so viel zu tun. Es wird, ich meine, man hätte ja ein, zwei Sachen oder so zitieren können oder solche Dinge, aber irgendwie, also
Ich glaube, genau das sind die Dinge, woran das letztlich halt so ein bisschen scheitert und das halt auch diese Trivialität irgendwie hervorhebt. So, die Illustrationen, die in dem Video waren, hatten nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts mit dem Herr-der-Ringe-Universum zu tun.
Beispiel,
das waren halt Illustration so. Und das, was du auch jetzt sagst, es wird in diesen Videos, sage ich jetzt mal, es sei denn, es macht David Hein oder Robert Hofmann oder jemand anderen, den wir vielleicht unterschätzen, kann ja auch sein, wird es niemals irgendwelche In-Jokes geben, dass in einem Star-Wars-Video irgendjemand 1138 droppt, weil es ein Insider-Gag ist oder weil George Lucas' erster Film so hieß. So
was
wird es auf dem Kanal nicht geben. Und das ist halt so, glaube ich, das ist natürlich auch nicht das Kriterium, an dem man jetzt
festmacht,
ob der Film gut oder schlecht ist. Aber das sind natürlich so Sachen, wo du natürlich merkst, wie sehr sind die jetzt in der Materie drin und so. Und ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, das hat man auch schon irgendwie, auch wenn man natürlich nicht so schnell urteilen sollte, aber so den Vibe ungefähr hat auch dieses Hobbit-Video mitgegeben. Es ist schön produziert,
ja.
Es ist schön gesungen, es ist gut gemacht. Aber letztlich ist es halt eine Fassade. Also Film ist quasi nur der Filter, durch den dieser Content einmal so durchgesickert wird, damit es halt irgendwie auf diesen gemeinschaftlichen Kanal passt.
So ist es.
Und dazu, was ich jetzt auch noch gedacht habe, wenn sowas jetzt halt wirklich funktioniert und richtig groß wird, vielleicht gibt es ja dann mal tatsächlich den Mut, dass jemand sagt, okay, wir bringen jetzt Dominik Porschen und Robert Hofmann und David Hein und was weiß ich,
wie sie
noch heißen, zusammen. Cinema, und die machen jetzt mal einen Kanal über Film, wo sie wirklich am Tisch sitzen und leidenschaftlich drüber diskutieren oder irgendwie sowas.
Ja. Es wird sich zeigen, aber es wäre natürlich schön, wenn es sich genau in diese Richtung entwickeln könnte, im Idealfall. Und ja, an und für sich, hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich einwandfrei.
Gut, weil ich war gerade verwirrt, weil du so ruhig warst. Ja, wie gesagt, du hängst an meinen Lippen. Wäre ja schön, wenn es sich in die Richtung entwickelt. Und wir werden einfach sehen, wir müssen das am besten noch mal später irgendwann bewerten. Vielleicht jetzt nicht das nächste Video und auf jedes Video dann powern und dazu eine Meinung abgeben, was soll's.
Nee,
aber eben einfach mal die Entwicklung abwarten und so. Und
Und ich denke mal, also das Schlimmste, was man jetzt machen kann, wäre irgendwie ein Politikum aus so einem Unterhaltungskanal zu machen.
Nein,
weil das
nein,
ist es halt letztlich. Es ist halt letztlich nur ein Unterhaltungskanal. Und ich finde jetzt auch, also hätten sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Ape Crime oder so dabei gehabt, die halt jetzt wirklich irgendwie so wirklich Trash irgendwie produzieren, hätte ich schon wieder anders reagiert. Aber das sind im Grunde noch im Herzen, glaube ich, alles okaye Leute so. Ja. Und deswegen irgendwie kein Politikum draus machen.
Nee, nee. Ich glaube, es kann auch einfach positiv werden. Und wir haben ja nichts zu verlieren. Also wir haben ja sowieso nichts zu verlieren. Wenn was Gutes dabei rumkommt, umso besser. Wenn nicht, dann schauen wir halt nicht, was soll's. Ne? Wir wird uns ja nicht, genau. werden ja nicht dazu gezwungen. Und so, deswegen ja, wenn wir einfach mal abwarten, wohin sich dieses Ganze entwickelt. Und ich glaube, wir können da jetzt auch für heute einen Deckel drauf machen, es sei denn, dir brennt noch,
genau.
du hast noch irgendwas dazu zu sagen. Ansonsten würde ich zu meinem nächsten Thema übergehen.
Was? Ja, ich würde nämlich gern sagen, dass es natürlich auch um Political Correctness hier gehen sollte in diesem Podcast.
Mhm.
Und dazu hast du, wie ich das höre, nämlich was vorbereitet. Und ich sage jetzt einfach, ich moderiere das einfach mal schamlos an, indem ich sage, du hast mir gesagt, guck dir mal die Videos an von, scheiße, jetzt habe ich den Projektnamen nicht auf dem Zettel. sprichwörtlich nicht auf dem Zettel tatsächlich. Sag ihn nur ganz kurz.
Warewelle.tv.
Warewelle.tv, guck dir das mal an, die haben da irgendwie was produziert und mein Eindruck war dann, ich habe mir erst einen Artikel durchgelesen, der da gesagt hat, das ist irgendwie was von der Bundesprüfstelle,
Bundeszentrale für politische Bildung.
Politische Bildung, die eine virale Kampagne produziert haben, die sich mit Fake News im weitesten Sinne auseinandersetzt.
Mhm.
Und für mehr Details, ich habe noch Videos geguckt, aber ja. auf all das kommen wir gleich, für mehr Details bitte ich jetzt um Ihre Expertise.
Ja, also warewelle.tv war und ist ein Angebot bzw. eine Initiative von der Bundeszentrale für politische Bildung, wie du das schon alles richtig recherchiert hast. Das Interessante an diesem Projekt war eben, also im weitesten Sinne geht es um Fake News, vor allem auch um Verschwörungstheorien. Und was sie gemacht haben, war, ohne zu wissen, dass das Ganze von dieser Zentrale ausgeht, wurde einfach im Internet, auf Facebook, verschiedenste Initiativen, auf anderen Seiten, auf YouTube, dieser Trailer hochgeladen, warewelle.tv. Wir kommen jetzt, wir bringen die wahren Nachrichten, wir sagen jetzt die Wahrheit, wir erzählen euch, was hinter den Chemtrails steckt, was hinter, was weiß ich, die Erde ist eine Scheibe steckt und so. Wir wollen jetzt endlich mal unabhängig und frei, nicht so wie die ganzen korrumpierenden Medien, wie die öffentlich-rechtlichen Medien sein und so. Und das hat natürlich dann einen relativ großen, was heißt großen, aber es gab dann, wie gesagt, einen Aufschrei im Internet, weil also, oh, was ist das für ein Sender? Was wollen die da? Was machen die jetzt? Zwangsgebührenfrei, die wollen hier die richtige Meinung, ist das irgendwie was vom rechten Rand oder so, wo kommt das her? Und dann wurde eben relativ schnell jetzt in den letzten Tagen, also am 25. ist es, glaube ich, dann aufgelöst worden, oder in der letzten Woche auch, glaube ich, dass das eben eine Initiative war von der Bundeszentrale für politische Bildung, die eben genau damit, mit dieser Satire zeigen will, inwiefern sich Verschwörungstheorien durch das neue Medium Internet und im weitesten Sinne YouTube und so weiter und Facebook auch, inwiefern sich sowas eben verbreiten kann und wie schnell das geht und wie schnell auch Leute da auf diesen Zug springen und das vollkommen unterstützen oder eben auch ablehnen. Und sie haben sich dann natürlich auch direkt auf einen Shitstorm eingestellt in verschiedenste Richtungen, zu denen kam es dann natürlich auch. Und ich finde das trotzdem grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Experiment, will ich fast schon sagen. Es wird natürlich unter dem, wie soll man sagen, unter dem Bannerzug der Medienkompetenz auch gemacht. Also die Bundeszentrale für politische Bildung macht natürlich auch Sachen für eben Schulen und so. Vielleicht kennen das auch noch einige aus ihrer Schulzeit. Da gibt es so Heftchen immer zu verschiedensten Dingen, Terrorismus und so weiter und so fort. Die gehören auch im weitesten Sinne zu unserem Staat. Also die werden, glaube ich, von Steuergeldern bezahlt, aber die sind unabhängig. Nicht so wie zum Beispiel jetzt die Bundespressestelle von unserer Regierung. Ist die BPB dazu angehalten, eben alle möglichen Seiten zu repräsentieren und allen möglichen Seiten Gehör zu geben und eben damit auch solchen Seiten wie zum Beispiel Verschwörungstheorien. Und ich finde halt ganz interessant, wie das Ganze aufgebaut wurde, und ich habe mir dann auch im Nachhinein jetzt nicht nur den Trailer, sondern diese paar Videos auf YouTube selbst angeguckt, die ich grottenschlecht finde, muss man ganz klar sagen. Da habe ich mir noch überlegt, ich glaube, es liegt daran, dass die so grottenschlecht sind. Die haben so Switch Reloaded, kennst du das noch?
Natürlich, ja.
Herrliche Sendung, ne? Und genau so ist es ungefähr. Also sind auch so 2 bis 3 Minuten Gags quasi oder Sketche, so satirische Sketche. Und ich glaube, die sind deshalb auch offensichtlich so scheiße, dass einem hoffentlich, hoffentlich klar wird, dass das natürlich völliger Quatsch ist, der da verzapft wird. Und inzwischen, das war vorher nicht so, ist auch in der Endcard der Videos dann zu lesen, BPB und dann der Leitspruch, lasst dir keinen Scheiß erzählen, wer wissen will, braucht Bildung. Und ich finde das eine ganz spannende Sache, wie sie das quasi gemacht haben, auch mit Bezug auf Aufklärung und inzwischen auch halt diese Bewegung der Gegenaufklärung, die sich gegen sowas wie öffentlich-rechtliche Medien oder andere Medien eben sträubt und quasi verschwörungstheoretisch, wie das dann immer meistens gemacht wird, argumentiert. Das fand ich, wie gesagt, irgendwie eine ganz coole Sache. Und ich glaube, dass das eben auch leider vielen Leuten unter dem Radar passiert ist, dass das nicht so viele Leute mitbekommen haben. Und deswegen wollte ich das hier auch in unseren wirklich viralen Podcast, den wahrscheinlich die Massen auch noch reinpacken. Nee, aber ich fand es trotzdem auf jeden Fall als erwähnenswert. Also wie stehst du dazu? Was hast du dazu zu sagen, so wie ich es dir bisher beschrieben habe? Oder wie findest du die Initiative dazu überhaupt?
Erstmal die Zahlen. Der Kanal Wahre Welle TV, 631 Abonnenten bei 7 Videos. Und die Videos haben alle so in der Spitze 15.000, 16.000 Aufrufe. Aber so im Durchschnitt sind es dann doch eher im mittleren bis oberen Tausenderbereich. Mhm. Und nur ein paar Videotitel an der Stelle dann, die da nämlich heißen,
die Titel.
Zurück in die Jukunft, also anstatt Zukunft, J-E-W für Jude dann quasi, ja. Genau, Frontal 23, wie Frontal 21, Bielefeld Tag und Nacht und
Bielefeld,
was ich auch geguckt habe, sucht den Sündenbock, was quasi so eine Parodie auf Vermisst, glaube ich, ist. Dieses
bis zu weit gerade die Supernanny auch, glaube ich, ne, so ein bisschen.
Ah ja, ja, könnte auch sein, ja. Genau. Und ich habe jetzt dieses Frontal 23 und Sucht den Sündenbock komplett geguckt und alle anderen so ein bisschen rein, weil ich dann halt das Konzept irgendwie zumindest verstanden habe. Und auf mich wirkte es so ein bisschen, es ist schwierig. Also ich fand es strange und irgendwie fand ich es auch nur halb zu Ende gedacht, muss ich sagen. Mhm. Vor allem halt auch mit der Tatsache so, yo, wir laden es hoch, aber dann lösen wir es doch halt sofort auf und wir haben aber gar nicht so viele, so eine große Reichweite letztlich dabei und ich weiß, ich habe, also die Frage, die ich mir grundsätzlich gestellt habe, ist, hat die Bundeszentrale für politische Bildung nicht einen größeren Arm, als dass es hingehen kann und es irgendwie unter die Leute bringt, sodass es dann auch mal 100.000 sehen, so diesen Kanal-Trailer und dass das halt wirklich irgendwie durch die Medien geht. So.
Natürlich,
ich meine, nicht jeder muss einen Böhmermann-Stunt machen, so. Mhm. Ich glaube, das ist auch dann wirklich ausschließlich satirischen Formaten so ein bisschen vorbehalten. Aber wer braucht halt Postillion Light? So,
ja, das ist wobei halt es natürlich, also das sind immer die Beispiele, die dann auch in diesem Zusammenhang genannt werden, eben genau das Satire, ne, Postillion und das auch. Also ich finde, ja, ich bin auch nicht, also ich finde die Idee an und für sich gut. Ich wurde dem Ganzen auch vorgeworfen, dass es dann zu schnell, was du schon gerade angebracht hast, dass es zu schnell aufgelöst wurde, dass zu schnell gesagt wurde, hey, das hier ist eigentlich nur Hokuspokus. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, aber man muss dazu sagen, diese Sachen, du hast ja dann dieses Sündenbock gesehen, das war natürlich schon unfassbar schrecklich. Also ich weiß nicht, ja, wie es dir ging, aber da hat es sich mir wirklich, da ist es mir eiskalt den Buckel runtergelaufen, das zu gucken, ja, ja, war. Also ich finde halt auch zum Beispiel, dass der Trailer ist ganz nett. Der ist irgendwie.
Ah, den habe ich jetzt gerade nicht gesehen.
Den kann man sich angucken, weil der halt das Ganze so aufgebauscht hat. Und ich glaube, dieser Vorspann, das ist tatsächlich das Interessantere an dieser ganzen Aktion als diese Videos selber. Weil diese Videos selber sind zwar ganz solide produziert, aber letztlich sagen die gar nichts aus.
Ja,
diese Videos haben wirklich eine Botschaft von null. Die sind nicht mal sonderlich witzig. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde dann im Politikunterricht sitzen, weiß nicht, 10., 11., was weiß ich, 7. Klasse auch schon, und würde diese Videos gucken und dann würde mein Lehrer vorne stehen und denken, er ist jetzt total medienkompetent und mega cool unterwegs und diese Videos zeigen und die überanalysieren, wo halt wirklich, und es tut mir leid, das an der Stelle zu sagen, aber nicht viel dahinter steckt, und das ist ja eben so, finde ich das doch ein bisschen schade. Also das hätte vielleicht ein bisschen mehr geben können. Und deshalb ist es zu kurz? sich nur die Videos anzugucken, sondern dann auch auf die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung selbst zu gehen. Und da gibt es dann ganz große, gibt es halt die ganze Website sowieso, ja. Und da dann noch mehr Informationen zu Verschwörungstheorien, mehr Hintergründe über das Ganze, über das Projekt und so, was ich jetzt natürlich nicht alles gelesen habe. Ich gehe auch davon aus, dass du das nicht gemacht hast. Aber es wäre halt mal ganz schön gewesen, wenn sie eben diese YouTube-Schiene oder beziehungsweise eben das audiovisuelle Medium auch mal ein bisschen besser nutzen könnten und hätten nutzen können. Und das finde ich dann doch unterm Strich schade. Und deswegen glaube ich, und da bist du bin ich deiner Meinung sozusagen, dass es leider ein bisschen nicht übers Ziel hinaus, sondern unter dem Ziel, wie sagt man noch, die Erwartungen unterlaufen hat. Nein, das ist auch nicht die richtige. Ja, egal. Also es ist halt nicht so prickelnd angekommen. Erstens war das nicht die Reichweite und zweitens ist es dann doch nicht so gehaltvoll. Und worauf es letztlich dann doch nochmal hinausläuft, ist auf der Website halt nachzulesen, das Heftchen zu bestellen zu Verschwörungstheorien und so. Und es ist eine ganz nette Idee. Ich finde auch, dass das gut ist, dass man das auf jeden Fall versuchen sollte. Es wird natürlich jetzt einmalig gewesen sein, zumindest von dieser Zentrale, weil es, oder was heißt, nee, nicht unbedingt einmalig, aber es gibt verschiedene Sachen, es gibt jetzt schon verschiedene Stimmen von Rechtsanwälten, die dann sagen, das sollen sie nicht nochmal machen, weil da jetzt die BPB eingegrenzt werden soll. Das ist nochmal ein ganz anderes Feld, was da aufgemacht wird. Das müssen wir jetzt hier nicht, bei weitem nicht besprechen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie interessant für mich gewesen. Und deswegen fand ich es doch erwähnenswert, das hier zu besprechen. Und ich glaube,
ich muss da tatsächlich an ein anderes Video denken, das ich jetzt gerade noch ins Spiel bringen will. Und zwar, jetzt wird's richtig trash, hat Dougie B. vor 2 Wochen oder so ein Video hochgeladen, in dem sie quasi
die Schwangerschaft, oder?
Das ja, hast du das,
Habe ich mitbekommen. Ja, habe ich mitbekommen.
Genau. Und das war halt auch so
Medienprank
quasi. Also was sie letztlich gemacht hat für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, ist, ihr Freund hat sie aus dem Auto heraus fotografiert, wie sie aus einer Apotheke rausgeht und einen Schwangerschaftstest kauft.
Genau.
Das ist natürlich fingiert, sie ist nicht schwanger und das Bild ist halt wirklich, also sie haben das wirklich nur gekauft,
für diesen
um eben Gag, auch dieses Foto zu machen. Und dann haben sie das Foto an irgendwie diese Promi-Flash und was weiß ich für Redaktionen geschickt, um dann offen zu legen, wie manipulativ und korrupt diese Seiten sind.
Und wie schnell
das geht. Wo ich erstmal sagen muss, so, yo, Dougie B., wenn du dich für Medienkompetenz interessierst, dann fang vielleicht mal bei deinem eigenen Kanal an. Ich finde jetzt Dougie B.'s Kanal bei beiden nicht so schlimm wie vergleichbare, zum Beispiel auch Bibi oder so. Aber da könntest du vielleicht auch dran arbeiten, vielleicht auch einfach mal
irgendwie. Wäre ein Anfang, ja.
Ja, also ich will da jetzt nicht so tief reingehen. Ich will bei dem Fall an sich bleiben, weil halt das total absurde und sich selbst in den Schwanz beißende an der ganzen Sache ist, dass dieses Bild halt mehr Beweis für die Schwangerschaft ist von Dougie B. als jemals irgendjemand von diesen ganzen Portalen hatte. Ja. Aber sie haben halt trotzdem Videos gemacht. Ist sie schwanger? Ist sie nicht schwanger? Vor allem bei Bibi jetzt, ja. Die mussten nur in einem Video ein rosa Plüschbär im Hintergrund stehen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es den speziellen Fall gab, aber sehr vergleichbar wahrscheinlich. Und Promi Flash macht ein Video dazu. Oh, da hinten steht ein Teddybär. Ist die schwanger? Kaufen die schon Sachen für ihr Kind?
Wird's ein Mädchen? Ja, klar.
Ja, und was jetzt halt der geniale Medienstunt von Dougie B. war letztlich, wow, wir machen ein Bild von, wo ich einen Schwangerschaftstest habe und gucken, ob die darauf reagieren. Und natürlich hat dann ein Medienportal, ein paar haben halt nachgefragt und irgendwie um Statement gebeten und sie haben kein Statement gegeben. Und natürlich hat dann mindestens eins irgendwie getitelt so, ja, what's the deal? Was beweist du als nächstes? Dass die Erde rund ist oder so? Ich weiß es nicht.
Dass die Sensationsmedien sich für Sensation präsentieren, das hat sie natürlich ganz toll
gezeigt. Ja, genau.
Und ich muss sie kurz ein wenig in Schutz nehmen, dass das Gute, in Anführungszeichen, was an dieser ganzen Aktion, ich meine, klar, es ist halt dermaßen, um das englische Idiom zu benutzen, on the nose. Also es ist ja so offensichtlich, dass das natürlich weitergetragen wird. Aber an und für sich das transparent zu machen für viele, viele Leute, denen das eben nicht so direkt klar ist, ist okay. Kann man machen. Finde ich okay, wirklich. Also, ne?
Ja, ich finde es halt, also ich fand es an sich ist es wahrscheinlich echt. Unterm Strich ist es wahrscheinlich tatsächlich ein ehrenwertes Unterfangen, wenn nur 3 oder 4 ihrer jungen Zuschauer jetzt gecheckt haben, dass man nicht so viel drauf geben sollte, was Promiflash
oder direkt
quasi
zumindest mal hinterfragen.
Gibt oder, ja, genau. Aber der Medienstunt, für den es gemacht wird und die sie, dass sie sich selbst so ans Revers heften wollt, irgendwie, ist es halt auch bei weitem nicht.
Nee.
Und genau das, genau dieses Fazit ist halt dasselbe, was ich auch zu Wahre Welle TV irgendwie dann im Kopf habe. Ist halt genauso, denk halt zu Ende. So.
Ja,
und,
ja.
Stoßt halt wirklich die Diskussion an und macht eine Diskussion draus und war nicht so, oh, wir haben ja was gemacht. Aber Leute, nicht zu schnell. Es ist nur ein Gag.
Zack,
und
Ende, ja, genau.
Bloß nicht so viel drüber reden.
Bisschen zu kurz gegriffen, ja. Übrigens fällt mir noch gerade ein, für alle Interessierten, es gibt auch im Zusammenhang mit der Bundeszentrale für politische Bildung, wir sind ja noch ein bisschen bei dem Thema, die haben auch noch eine Partnerseite, die mit betreiben, die heißt Kinofenster. Und das hat diesen wundervoll, also ich glaube, ich habe noch nie einen eloquenteren und auch treffenderen Namen gesagt, um einfach für was Werbung zu machen, dass man richtig Bock drauf hat. Es heißt Filmpädagogisches Online-Portal.
Oh.
Naja, man hätte es vielleicht etwas knackiger und nicht ganz so staubtrocken nennen können als Filmpädagogik. Aber nichtsdestotrotz, Kinofenster, kannst du mal vorbeischauen. Also ist immerhin eine ganz nette Initiative, den Film, das Medium Film, auch auf verschiedenste Arten in den Klassenraum zu bringen. Also auch an die jungen Leute, die schließlich unsere Zukunft sind, das eben auch von dieser BPB, wie gesagt, unterstützt wird. Und da sind zum Beispiel solche Sachen wie die Nouvelle Vague, die wir ja mal in Dingens besprochen haben, gibt es ein Arbeitsblatt dazu. Und ich finde es ganz interessant, weil es halt eine andere Perspektive auf diesen Film auflenkt, als nur Blockbuster oder so Jurassic Park gucken und sich dann über Evolutionstheorie oder so unterhalten. Also an der Stelle kann man schon sagen, die BPB macht natürlich auch gute Sachen. Und diese eine Sache, die Wahre Welle, ist jetzt vielleicht nicht das beste Projekt aller Zeiten von ihnen gewesen. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch zum Thema Film bei denen was man, glaube ich, wirklich gut benutzen kann, beziehungsweise sich auch selbst weiterbilden kann. Und Bildung ist doch immer noch was Schönes. Und ich glaube, das ist auch der perfekte Übergang, falls du nichts mehr sonst zu sagen hast, zu unserem...
Gehen wir auch zum Film.
Ja, zu unserem großen, großen Thema, das ich natürlich perfekt vorbereitet hatte, selbstverständlich. Aha. Ich habe ja dank dir mein Letterboxd-Account direkt am Start, wie man so schön sagt,
ja.
Und kann natürlich direkt einsteigen. Habe ja hier die Übersicht ganz klar vor mir.
Ich hab auch einfach eine Liste erstellt, wo ich immer die Filme reinhau, die ich halt in dem Jahr gesehen habe. Deswegen war es für mich auch echt kein Stunt. Nee. Meine Vorbereitung sah eben auch so aus. Okay, ich glaube, es sind 26 oder 25 Filme, habe ich dieses Jahr gesehen. Und es ist erschreckend. Ich habe mal geguckt, in den letzten Jahren habe ich immer so plus minus 50 gesehen.
Mhm.
Und ich bin jetzt auch wieder erschreckend bei der Hälfte des Jahres auf demselben Pfad irgendwie, dass ich wieder bei den genauen 50 irgendwie rauskomme.
Die Gold 50s, ja.
Ja, genau so. Und ja, soll ich einfach mal anfangen, indem ich einfach nur ganz kurz so in die Runde schmeiß. Ich habe, glaube ich, in diesem halben Jahr keinen wirklich schlechten Film gesehen. So.
Das stimmt.
Und das, was dem schlechten Film noch am nächsten kommt, ist wahrscheinlich
Avengers.
Jurassic.
Ah, der gut.
Nee, Jurassic World,
ja, okay.
2, den ich halt wirklich nicht gut fand.
Mhm, ja.
Aber selbst da gibt's halt noch ein paar Elemente, wo ich dann tatsächlich so feststellen musste, ja, nee, ist halt okay, es offendet mich nicht wie Jurassic World 1, sondern es hat halt wirklich eine Idee und das, was dann, hast du den eigentlich jetzt gesehen? Ich weiß es gar nicht.
Nee, leider nicht. Leider habe ich den nicht gesehen. Ja.
Okay,
sonst, dann spoil ich deswegen kann ich nämlich schön behaupten, ich habe tatsächlich, glaube ich, gar keinen Schund geguckt.
Ja. Okay, wie viel hast du insgesamt geguckt, weißt du das?
Ich kann es einfach gerade aufzählen. Also tatsächlich, du meinst genuin Filme, die dieses Jahr natürlich rausgekommen sind. Eins, zwei,
ja,
soll ich sie gerade einfach aufzählen? Dann haben wir.
Ja, nenn doch mal alle.
Genau.
Hau da mal alle raus.
Der erste wäre The Shape of Water. Dann Darkest Hour. Dann habe ich gesehen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Dann habe ich gesehen Red Sparrow, das ist der Film mit Jennifer Lawrence. Dann habe ich gesehen Game Night. Dann habe ich Avengers Infinity War gesehen. The Death of Stalin, ich glaube, der hieß auch bei uns so.
Ja.
Isle of Dogs habe ich gesehen. Lady Bird habe ich gesehen. Deadpool 2, Solo. Und dann, jetzt den letzten, den ich gesehen habe, ist Love, Simon. Also gar nicht nur so viele neue Filme, fällt mir gerade auf, aber doch ein ganz guter Schnitt.
Wie waren es jetzt? 10, 11, 12?
Ja, sowas um den Dreh. Genau. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alle mitgenommen habe. Ich guck mal, ich habe noch eine zweite Liste, auf der ich die Sachen mit.
Ich habe auch das Gefühl, du hast mir dauernd erzählt, dass du noch irgendwas gucken gehst und irgendwie. Ich weiß es nicht.
Ja, gut, hier fällt mir. Itonia habe ich zum Beispiel natürlich auch gesehen.
Ja,
der war nicht in der Liste.
Hast du Black Panther gesehen?
Nee, den habe ich gar nicht gesehen. Auslöschung habe ich natürlich auch noch gesehen, war auch nicht in der Liste.
Ja,
die stimmt. Verlegerin habe ich gesehen, war auch nicht in der Liste. Was ist da denn los?
Hast du Quiet Place geguckt?
Bitte?
A Quiet Place?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
All the Money in the World, Cloverfield Paradox.
Nein.
Disaster Artist?
Das war, kann man ja auch an der Stelle erwähnen, mein meist erwartetster Film 2018 nicht gesehen. Trauerspiel.
Disaster Artist.
Ja.
Oh, crazy. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie in nur Filmnennungen abdriften,
ja.
Mache ich das Ganze mal noch ein bisschen konstruktiver, indem ich nämlich erstmal noch so, also eine Feststellung, die ich sowieso im letzten halben Jahr getroffen habe, um das so ein bisschen zu verallgemeinern, ist, dass ich, glaube ich, mittlerweile so an einem Punkt bin. Also ich schimpfe mich jetzt als jemand, der so mehr oder weniger wirklich 5 Jahre so richtig fokussiert Filme schaut, so richtig fokussiert quasi. Und wenn ich dran denke, dass ich so, also es ist so dieses typische, du gehst zum ersten Mal in einen Freizeitpark, in ein Fußballstadion und so, und es ist alles, krass. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit so 2014 erinnern, wo ich dann so Filme geguckt habe wie Her, Whiplash, Birdman, sowas. Und alles war so, holy shit, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, und mir ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten aufgefallen, dass ich mittlerweile natürlich nicht alles gesehen habe, aber dass die Gefühle abstumpfen. Mhm. Und dementsprechend ich bei weitem nicht mehr so eine genuine Faszination für gute Filme entwickle, die ich so richtig herzhaft irgendwie begutachte, wie ich es selbst gern machen würde. So.
Ja.
Und dementsprechend ist es stellt sich bei mir auch ein relativ nüchternes Fazit ein, dass ich sage, ich habe in dem halben Jahr wirklich ein paar sehr gute Filme gesehen, aber eigentlich fast keinen, den ich jetzt so wirklich unglaublich mega gut finde, obwohl halt ein paar Filme dabei wären, von denen ich sagen würde, oh, das sind aber trotzdem wirklich sehr, sehr gute Filme.
Ja, dem kann ich bis zum gewissen Grad tatsächlich zustimmen, aber auch nicht. Also ich habe schon dieses Jahr wieder ein paar Filme gesehen, die sich, wie man sagt, die einen Platz in meinem Herzen gewonnen haben, absolut sogar. Und ich würde sagen, wir starten, oder sollen wir es einfach monatlich durchgehen, dann können wir es am besten einfach auch benennen, oder sollen wir das direkt das ganze halbe Jahr in einem quasi betrachten? Wie stehst du dazu?
Ich finde es schwierig so. Also,
was man vielleicht am Anfang erwähnen sollte, ist natürlich, wir haben jetzt die erste Jahreshälfte vor uns und oder hinter uns, so muss man es ja sagen. ich habe es ja vor mir am Bildschirm. Und das ist natürlich immer die Oscar-Jahreszeit, wie man so schön sagt. Mhm. Und das ist letztlich ja auch dann immer ein Indiz, meistens für, das ist Januar, Februar, März auch noch, für wirklich gute Filme oder anspruchsvollere Filme, die dann in dem Zeitpunkt laufen, Filme, die eben für die Oscars relevant sind. Und da laufen halt tatsächlich auch meistens, es gibt immer ein paar Perlen, die dabei sind. Und dazu zählen eben in dem Fall The Shape of Water, 3 Billboards und solche Dinge. Und deswegen hat man immer das Gefühl, also ich als Kinogänger oder Freund des Kinos allgemein, habe immer das Gefühl, so Januar, Februar, das ist immer eine geile Zeit. Da kann man sich mal gut drauf freuen, auch wenn man nicht unbedingt so mega Bock hat auf die Oscars, weil das vielleicht wieder zu prätentiös wird oder so. Aber nichtsdestotrotz weiß man, da ist doch einiges gutes Holz im Kino zu betrachten. Und das war, wie gesagt, dieses Jahr auch wieder so. Also da waren wieder ein paar wirklich tolle Filme dabei. Und auch die Filme, auf die ich gerade schon angespielt habe, die mich wirklich, was heißt nachhaltig geprägt oder so, aber wirklich beeindruckt haben, waren eben 3 Billboards, den ich wirklich, wirklich fabelhaft fand. Und auch Lady Bird, der war ganz fantastisch. Also Lady Bird war wirklich ein Film, der war wirklich herrlich. Den habe ich richtig genossen. Und auch zum Beispiel The Shape of Water fand ich herrlich. Ich bin auch großer Guillermo del Toro-Fan, kann man an der Stelle sagen. Und deswegen war das für mich quasi gefundenes Fressen. Und das waren, wie ich jetzt schon genannt habe, alles 3 Oscar-Filme, die genau in diese Zeit gefallen sind. Und deswegen ist in der ersten Jahreshälfte halt oft so, ich sag jetzt mal, prätentiös anspruchsvolles Kino zu finden. Und die sind oft dann auch Filme, die sich irgendwie einbrennen bis zum gewissen Grad.
Ich war die letzten Jahre immer, beziehungsweise speziell im letzten Jahr, sehr enttäuscht, als ich feststellen musste, dass ich nach den Oscar-Filmen noch nicht wirklich einen Lieblingsfilm hatte. Weil die Jahre zuvor ist immer so, Her, The Big Short, Birdman. Das sind immer so die Filme, wo ich, ja, okay, ey, komm, die sind am Schluss irgendwie locker Top 3. Mhm. Und dieses Mal war es wirklich so, also ich konnte Three Billboards nicht so wirklich was abgewinnen. Ja. Ich mochte Shape of Water, aber fand es jetzt auch nicht grandios. Mhm. Wenn, dann am ehesten ist mir tatsächlich noch sehr positiv The Darkest Hour in Erinnerung geblieben. Aha. Der vor allem in dieser etwas sehr glorifizierenden, aber doch berührenden, ja, U-Bahn-Sequenz auftrumpfen konnte. Ich mochte auch Lady Bird wirklich, wirklich sehr gerne. Mhm. Aber alles in allem war es für mich eher so ein bisschen meh. Und es zeichnet sich bei mir tatsächlich schon ab, dass zum Beispiel Filme, obwohl, ja, man kann es, also was ich hier jetzt stehen habe, ist momentan so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Top-Filme des Jahres sind, auch aufgrund der Tatsache, dass ich noch weiß, dass noch Filme kommen in diesem Jahr so. Aber was ich im Moment ganz oben stehen habe, und ist zum einen Molly's Game, den ich natürlich als alter Aaron Sorkin-Fan großartig fand.
Ja.
Und selbstverständlich, für dich nicht so selbstverständlich, Auslöschung. Was so beides sehr, 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 sehr gute Filme für mich waren. Aber auch beides nicht so, wo ich jetzt quasi hingehen und sagen würde so, wow, Hammer.
Ja, ja, ja. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Also selbst Three Billboards hat sich schon in meine Jahres-Top 10 auf jeden Fall einen Platz verdient. Aber ich habe das ähnliche Gefühl. Also es ist nicht so wie, ich weiß nicht, letztes Jahr oder die letzten Jahre ist man manchmal aus dem Kino rausgekommen und hat gedacht so, pam. Also ich warte natürlich immer noch auf den Musical-Film, der es dann, oder Musikfilm, der es dann schafft, bei mir wieder Platz 1 zu werden, wie jedes Jahr es ein Musikfilm ist.
Bohemian Rhapsody vielleicht?
Boah, weiß ich. Ich glaube, es wird.
Da hab ich mega Bock drauf.
Ja, okay. Ich glaube, es wird Dingens. The Last Man? Heißt er so? Nein.
Ja, doch. Von Damien Chazelle.
Genau. Ne? Da setze ich ja doch relativ viel drauf. Es wird wahrscheinlich kein Musikfilm.
Kommt der überhaupt dieses Jahr bei uns raus? Oder ist der erst dann wieder Januar, Februar Release? So Oscar-mäßig.
Oh, da hast du natürlich was gesagt. Ich glaube, er war mal angesetzt für Ende des Jahres. Ich hatte den irgendwann im Herbst.
Rede weiter, ich google das.
Ich habe es für Herbst im Kopf gehabt. Aber es verändert sich ja immer über den Film ja einiges. Deswegen weiß ich das jetzt gerade gar nicht mehr so hundertprozentig. Aber wie gesagt, ich gehe da bei dir voll mit und sag auch, ja, es war dieses Jahr irgendwie es ist irgendwie noch nicht so was dabei, was mich direkt, jetzt widerspreche ich mir ja völlig, aber was sich direkt in die Top 10 gebrannt hat, was auch immer diese Top 10 bedeuten soll. Und wenn man dann in einem halben Jahr nochmal irgendwie ein Fazit zieht, dann sieht das nochmal ganz anders aus, da freue ich mich trotzdem drauf. Und es kommen ja auch noch ein paar richtig gute, also was heißt richtig gutes, wissen wir ja noch nicht, aber es kommen ja noch ein paar Filme, die mich wirklich sehr interessieren. Und ich glaube, da an erster Stelle sind zwei Fortsetzungen zu nennen. Und zwar die Unglaublichen Teil 2, wo ich mich unglaublich drauf freue, und Fantastic Beasts Teil 2.
Oh, stimmt.
Ja, aber die jetzt mal außen vor genommen, wir wollen ja nicht Aufbruch zum Mond, habe ich hier stehen.
Aufbruch zum Mond, kommt am 11. Oktober, genau, in die Kinos. Ja,
da hatte ich doch
in die deutschen Kinos. Richtig.
Naja, aber wie gesagt, wollen wir ja bei der ersten Jahreshälfte bleiben, und gerade schon den Film, den du genannt hast, Auslöschung, habe ich ja leider nicht so ein gutes Verhältnis zu, muss ich sagen. Das war ja vielleicht auch noch den kleinen Hintergrund, nur ganz kurz. Ein Film, der eigentlich zuerst ins Kino hätte kommen sollen, dann für das Kino zu, ich sag mal, steril, als zu steril bezeichnet wurde, im weitesten Sinne. Das ist jetzt natürlich eine Interpretation von mir. Und dann eben über Netflix veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich, hat natürlich die riesengroße Debatte angestoßen, von wegen, wow, Netflix klaut jetzt schon, Cloud in Anführungszeichen, schon Filme aus dem Kino, um sie dann nur noch online abzuspielen. Ist das der Anfang einer Entwicklung? Ist das quasi der kleine Schneeball, der jetzt ins Rollen kommt, um dann später eine Lawine auszulösen? Ist das der Tod des Kinos? Mehr einfach nur noch mal kurz zur Einordnung dieses Films, dass das halt da schon ein großes Thema gespielt hat, oft bei der Veröffentlichung. Nichtsdestotrotz, der Film selber ist von Alex Garland gewesen, einem Regisseur und Autor, der hier auch wieder beides war, der Ex Machina gemacht hat, einen Film, den wir damals zusammen im Kino gesehen haben. Ich weiß es noch, wie du mich dazu eingeladen hast, gesagt hast, komm, wir gucken den. Ich habe den Trailer gesehen, habe gedacht, weiß nicht unbedingt mein Genre zu 100%, aber dann völlig weggeblasen war. Also selten im Kino gesessen mit so viel Gänsehaut. Wir beide sind ja nicht die größten Horrorfilmgänger. Deswegen kam das quasi dem, was ein Horrorfilm sein kann, am nächsten, glaube ich. Mhm. Und der war wirklich fabelhaft. Dementsprechend haben wir uns ja auch wirklich schon die ganze Zeit wie Bolle auf Auslöschung gefreut. Du hast mir dann ja auch, das kann man ja erwähnen, das Buch geschenkt. Ich habe übrigens vor zwei Wochen die Trilogie zu Ende gelesen. Die fand ich nur so lala, leider. Okay. Das erste Buch, Wahnsinn, das war toll.
Ja.
Und das hat leider auch mein Urteil, und das ist, ich Schande, Asche auf mein Haupt, hat leider auch mein Urteil beeinflusst über den Film, obwohl ich dann doch irgendwie versucht habe, oder ich habe es dann auch getrennt bewertet und fand den, wie gesagt, einfach nicht so, er hat mich nicht vom Hocker gerissen, ich fand ihn nicht schlecht oder so, das will ich damit nicht sagen, aber er war auch nicht das, was ich, oder er war nicht auf demselben Niveau wie Ex Machina, und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, oder?
No, weiß ich nicht so
doch,
genau.
Doch, du stimmst, jetzt geht, da lass ich keine Widerrede, komm ja wohl nicht an Ex Machina ran.
Also ich werde auf jeden Fall Auslöschung Ende des Jahres nochmal gucken, um dann noch ein endgültiges Fazit zu ziehen.
Ja, okay, das mache ich auch.
Abgemacht. Und dann müssen wir aber nochmal ein Wort darüber reden. Ja. Was ich auch noch tatsächlich, wenn wir dann in die Blockbuster-Riege gehen, kann ich halt nur tatsächlich zwei Filme nennen. Wovon ich aber auch bei einem sagen muss, ist eine Überraschung, weil ich mochte Deadpool 1 ja überhaupt nicht.
Ja, war auch kein
Fan. Deadpool 2 konnte aber wirklich was. Der Film konnte was. Der Film hat auf einmal was gemacht und was erzählt. Und ich dachte so, oh mein Gott,
ja.
Sie haben es kapiert. Es ist passiert was in diesem Film.
Ja.
Und es war jetzt auch nicht großartig, aber war ein Ding, ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann natürlich, nicht aufgrund der Nennung so, aber aufgrund der Tatsache, aber ich mochte auch Solo wirklich sehr, sehr gern. Mhm. Habe ich auch, ich glaube, dreimal im Kino gesehen. Und finde wirklich einige Elemente an dem Film unglaublich toll. Und dabei belasse ich es jetzt gerade erstmal.
Ja, also ich muss auch sagen, dass mir Deadpool 2 wirklich auch sehr gut gefallen hat. Da habe ich mich besser, wesentlich besser unterhalten gefühlt als Deadpool 1. Auch wenn dieser Film schon wieder diese ekelhaften Schüttelmomente hatte, wie der erste Film, wenn diese schreckliche, und ich finde es so, es ist meine Empfindung, diese schreckliche Liebesgeschichte, die sowohl in dem ersten noch schlimmer, aber dann auch im zweiten Film stattfindet, dieser komische Raum mit dieser, weißt du, was ich meine, diese es war ein Elend. Aber dafür hat er eben auch solche Sequenzen wie X-Force, ne? Diese Szene, ja. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ich bin wirklich fast aus meinem Stuhl gefallen. Das war so unfassbar lustig. Das war so unfassbar lustig. War eine Bereicherung für dieses Kinojahr. Die Sequenz werde ich auch nicht vergessen. Ich glaube, wir haben auch damals danach über den Film gesprochen. Und du hast so gemeint, du fandst es so geil, dass sie das eingebaut haben. Und sie waren sich einfach dessen bewusst, dass das jetzt nicht groß was für den Plot hier weiterbringt oder so. Aber es waren einfach 5 oder sagen wir mal 10 Minuten. Die waren fast schon geschenkt, aber die waren Unterhaltung pur. Ja. Und das war einfach. Das war
halt so geil. Anarchie
einfach. Genau, das war einfach Eier gezeigt. So, ne? Da haben die einfach gesagt: So, komm, wir machen es jetzt einfach. Wir ballern jetzt einfach diese Sequenz ein und die hat unglaublich gut unterhalten. Und auch jetzt, um auf den anderen Film, den du gerade genannt hast, zu sprechen zu kommen, Solo, der hat mich auch sehr gut unterhalten und ich mochte den auch. Ich kann vollkommen nachvollziehen, dass der Film einige Schwächen hat. Ich kann absolut zu 0,0% nachvollziehen, sich nur darüber auszulassen, dass doch der Schauspieler nicht wie Harrison Ford schauspielert und oder eine Imitation von Harrison Ford ist. Das ist absoluter Quatsch. Kein Argument für oder gegen den Film. Das möchte ich jetzt auch nicht noch weiter breitreten, es sei denn, du zwingst mich dazu. Nö. Aber, bitte?
Nö.
Ja, gut. Aber an für sich fand ich den Film auch wirklich toll. Er war zu lang, kann man ganz objektiv sagen. Der hatte einen nicht so prickelnden Spannungsbogen, aber nichtsdestotrotz hat er mir auch gut gefallen, hat mich gut unterhalten und der hat natürlich jetzt auch einen größeren Rattenschwanz hinter sich, nämlich, dass ja jetzt angeblich die anderen Star-Wars-Spin-Offs gestrichen werden. Das kann man hier aber auch erwähnen.
Wobei da auch dauernd irgendwie gegensätzliche Berichte rauskommen, so ja, es, also wobei halt man ja immer noch sagen muss, Lucasfilm hat das ja auch nie öffentlich bekannt
gegeben,
dass
jetzt
Obi-Wan-Film gemacht wird wirklich, sondern die haben ja völlig bewusst halt auch erstmal abgewartet und jetzt ist es halt teilweise tatsächlich wohl so, dass sie sagen, ah ja, wir warten erstmal, wir haben jetzt Episode 9 machen wir jetzt erstmal, wir gucken, was Rian Johnson macht und dann gucken wir mal, was mit Obi-Wan ist oder so und es eilt ja jetzt auch nicht so wirklich. Ja.
Aber es macht halt den Anschein, dass es etwas brodelt. Wir können es nicht beurteilen. Vielleicht brodelt es auch tatsächlich gar nicht und die machen sich einfach nur einen Spaß draus und lachen darüber. Wir wissen es nicht. Ja.
Ich habe noch als letzten positive Nennung, ich habe nur eine negative, aber eine positive will ich noch raushauen, habe ich nämlich gerade erst geguckt und zwar Blockers, eine amerikanische Komödie, die im Deutschen Der Sexpakt heißt.
Schrecklicher Name, ja.
Und alles Mögliche, was du über den Film im Vorhinein sehen kannst, wird dir unmissverständlich sagen, guck diesen Film nicht, es wird sich nicht lohnen. Mhm, genau. Trotzdem sag ich, guck den Film, es lohnt sich.
Okay.
Weil der Film tatsächlich, ich würde sagen, da können wir fast schon wieder an die Ocean's 8-Debatte vom letzten Mal anknüpfen, mhm, wo ich sag, der eine gesellschaftspolitisch unglaublich hohe Relevanz hat, dass man irgendwann so im Film merkt, so, oh, guck mal, da ist ein homosexueller Charakter, mal gucken, wie das irgendwie behandelt wird. Oh, guck mal, da sind halt einfach mal nicht zwei weiße amerikanische Vorstadtmenschen, die typischen zusammen, sondern oh, er ist mit einer dunkelhäutigen Frau verheiratet, mhm, und er ist von seiner Frau geschieden, nicht weil sie, weil er sie betrogen hat oder so, sondern oh, weil er häuslicher Gewalt von ihr zum Opfer fiel, mhm, und du merkst auf einmal so, oh, da haben sich Leute Gedanken gemacht, so. Und das ist wirklich, also über die Ebene hat mich der Film völlig gecatcht, wo ich jetzt nicht sagen und legitimieren will, dass er auf einer komödiantischen und dramaturgischen Ebene restlos perfekt ist, aber aufgrund allein schon der Tatsache würde ich jedem mal sagen, so, guck da mal rein, guck mal, was Comedy auch sein kann, mhm, so. Und wie diverse so ein Cast sein kann, ohne irgendwie aufdringlich zu sein. Und auch sowas gibt es. Es gibt sowas wie Ocean's 8, das völlig okay ist, dass einfach mal Frauen in so Filmen sind. Und es gibt einfach Comedies, die einfach mal vielseitig und sowohl ethnisch als auch der sexuellen Ausrichtung her, mhm, vielschichtig und vielseitig gecastet sind. Und es muss keinem auf den Schlips treten. Und keiner muss sich beleidigt fühlen. Und allein deswegen ist das so meine Empfehlung noch hin.
Okay. Ich weiß noch, dass wir damals auch darüber gesprochen haben, ob wir nicht gemeinsam in den Film gehen wollten.
Stimmt.
Was wir leider nicht geschafft haben. Sonst könnte ich natürlich jetzt auch mehr zu diesem Film sagen. Aber ich habe ihn auf dem Zettel. Einen anderen Film, den ich gesehen habe, der ungefähr ähnlich unkonventionell ist, den du, glaube ich, nicht gesehen hast, ist
Stalin.
Ja, auch, den hätte ich auch noch genannt. Und Love, Simon. Oh. Hast du den gesehen?
Ah, ja, ja. Nee.
Ja, das ist ein Film über einen homosexuellen Jungen in der Highschool, quasi die klassische Boy meets Girl, eben nicht, sondern Boy meets Boy, Romanze über das Internet vermittelt und so. Ein Film, der eben Homosexualität mal auf eine ganz andere Art und Weise halt auf so eine offene Art und Weise thematisiert. Deswegen fand ich den erfrischend, das kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Allein schon, weil die Thematik anders ist. Er war mit einem schönen Teenie-Soundtrack unterlegt, den ich sehr angenehm fand. War jetzt filmisch ganz sauber, also da gab es jetzt nichts irgendwie Besonderes oder so, dass da Sachen groß inszeniert wurden. Ein, zwei falsche Fährten, die gelegt wurden. Das war ganz nett über den Film. Aber ansonsten würde ich den auch empfehlen, tatsächlich zu gucken. Also, wobei man dazu sagen muss, ich fand, dass der Schauspieler, der Hauptschauspieler, der Simon eben spielt, ich weiß seinen Namen gerade nicht, das ist schlimm.
Der Typ aus Jurassic World, der ältere von den beiden Jungs.
Ist er das?
Ja.
Ah, witzig. Ich fand, er hat unglaublich ungelenk gespielt. Also es gibt eine Szene, das ist jetzt kein großer Spoiler, in dem sie, das ist so eine Musical-Nummer, ja, wo quasi so die volle homosexuellen Packung ausgepackt wird mit Absicht, ne, so, also quasi mit so ein bisschen Augenzwinkern, wo er halt tanzt und oh Gott, er tanzt wie so eine Bohnenstange, aber so eine richtig starre. Also es ist so, weißt du, ich habe jetzt gedacht, jetzt geht er so richtig aus sich raus und du merkst auch, dass er das wollte oder dass das zumindest das Skript vorgesehen hat und so und die anderen Tänzer gehen auch alle von sich raus, aber er steht in der Mitte und es ist so, es ist herrlich gewesen. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich unterhaltsamer Film, der eben aber auch ich will jetzt nicht sagen ernstes Thema, im weitesten Sinne anspricht, weil er das eben auch nicht so extrem ernst macht. Das muss man natürlich auch sagen. Also man kann dem Film auch schon vorwerfen, dass er sehr auf Normversessenheit setzt, weil er ständig sagt, Simon, auch in einem Anfangsmonolog, der wird dann öfter erwähnt, mein Leben ist ganz normal, ich habe nur dieses eine Problem, was eben seine Homosexualität ist, aber sonst ist mein Leben ganz normal. Ich habe ganz normale Probleme, normal, normal, normal. Und diese Normalität hat ein bisschen Überdruss und am Schluss kommt dann halt raus so, ey, ich bin ganz normal, auch so wie ich bin. Das ist halt wieder so ein bisschen schwierig. Das wird nicht, sag ich.
Ups. So normal war das jetzt gerade nicht. Denn ich melde mich hier gerade aus der Post-Production dieses Podcasts und muss konsterniert feststellen, dass Bennys Audiospur genau an der Stelle einfach aufgehört hat. Er hatte schon vorher ein paar Probleme mit seinem USB-Port. Wie er das ganze komplette Team und die Redaktion von Rücksichtslos gewitzt, ist der Sache natürlich auf der Spur. Für jetzt muss ich aber leider sagen, dass es das mit dem Podcast war. Das Positive daran ist, es war auch nicht mehr viel mehr. Benny hat noch kurz über Love, Simon geredet. Ich habe noch kurz erwähnt, dass ich Black Panther nicht ganz so mochte. Und das war es auch eigentlich schon. Wir haben noch kurz gesagt, dass wir ja gar nicht Infinity War erwähnt haben und sind dann zum Entschluss gekommen, dass er uns beide aber weder so gut gefallen hat, als es man ihn erwähnen kann, oder so schlecht, dass man ihn da negativ irgendwie hervorheben sollte. Und dann sind wir quasi schon zum Ende gekommen. Also ihr habt nicht sonderlich viel verpasst. Es waren jetzt noch 5 Minuten von meiner Audiodatei, die vollständig war. Natürlich, weil ich natürlich vorbildlich bin. Und was ich eigentlich letztlich nur noch hinten dran hängen will, ist, dieses abrupte Ende zu rechtfertigen und natürlich euch zu sagen, hinterlasst uns sehr gerne positive Bewertungen auf iTunes. Und wenn wir denn dann auf Spotify sind, das könnt ihr auf Twitter live mitverfolgen, dann schaut auch gerne auf Twitter vorbei und dann schaut auch gerne bei Spotify vorbei, wenn ihr denn da seid. An alle Soundcloud-Leute, die jetzt nur darüber gehört haben, es tut mir leid, aber es muss halt irgendwie dann eine Alternative geben, dass wir euch da schon irgendwie jetzt auf Soundcloud gelotst haben und jetzt wieder quasi die Handbremse ziehen müssen. Ansonsten kann ich noch unsere Website erwähnen, die jetzt mittlerweile schon da ist. Die erreicht hier unter gewitztpodcast.podcasterin, wir sind geschlechterneutral, .de, also gewitztpodcast.podcasterin.de. Da gibt's halt nur dann unsere Podcasts in einem Blog-Eintrag und ihr könnt da gerne auch Kommentare hinterlassen, genauso wie bei iTunes und bei allem anderen Kram. Ich will jetzt nicht viel mehr drum herum reden, als ich jetzt eh schon um den heißen Brei geredet habe. Das war Rücksichtslos gewitzt, Episode Nummer 3 mit einem abrupten Ende.